Redispatch.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Seraphim von Rohn.
Und ich bin Philipp Hennig.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessanten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Redispatch Folge Nummer 55 und diesmal ziemlich spät. Wir haben gerade schon diskutiert, ob es der späteste Zeitpunkt ist. Es liegt ein bisschen an dir, Philipp. Wo warst du denn?
Ja, wir waren heute in Franken. Ich komme ja auch aus Unterfranken, deswegen hat es mir besonders viel Spaß gemacht. Wir haben da Energieeffizienznetzwerk. War richtig schön und ich weiß auch, dass ein paar Leute jetzt zuhören werden. Deswegen liebe Grüße.
Ja, sehr schön.
Wo warst du? Also es war ja auch, es liegt nicht nur an mir, muss man sagen. Die Vorbereitung hat sich jetzt auch in den Arm gezogen, weil wir beide länger unterwegs waren.
Das ist richtig, wobei ich heute schon den ganzen Tag in München war. Ich war auf dem Ariadne-Konsortialtreffen, war sehr, sehr schön, durfte dort Copernicus Synergie vertreten und ja, es war wirklich wie so ein Klassentreffen, so alle aus der energiewirtschaftlichen Forscherblase waren da, also sehr, sehr schön. Und ich vermute, da sind auch jetzt ein paar Zuhörer dabei. In dem Sinne auch herzlich willkommen von meiner Seite. Und genau, wir haben eine schöne Ankündigung zu machen.
Ganz genau. Wir haben die Ehre, dieses Jahr bei der eWorld mit auf der Podcast-Bühne zu sein. Wir haben einen Slot am 21.2., am Donnerstag der eWorld um 14 Uhr und freuen uns natürlich, wenn möglichst viele von euch kommen.
Genau, 21. Februar, letzter Tag der eWorld. Schönes Experiment. Wir freuen uns auch, die Bekannten der anderen bekannten Podcasts dort mal live vor Ort zu treffen. Wird bestimmt ein schöner Austausch. Und ja, wenn ihr noch eine Karte braucht, schreibt uns einfach über unsere Kanäle. Da könnten wir vielleicht auch was möglich machen.
Und die letzte Hausmitteilung, wahrscheinlich ist Seraphims Spur heute ein bisschen schlechter. Mikrofon ist nicht dort, wo es sein sollte, sondern woanders. Wir bitten darum um Entschuldigung.
Genau, ich hoffe, ich bin zu verstehen. Legen wir los. Blick auf die Preise. Die Terminmärkte gingen nach unten. Das heißt, Strom für nächstes Jahr 2024 kann man aktuell als Base-Produkt für 105 Euro pro Megawattstunde bekommen. Vor zwei Wochen lagen wir dann noch bei knapp 120 Euro pro Megawattstunde. Und spannend ist auch, dass wenn man sich die Preise Richtung 2030 anschaut, natürlich ist da der Markt noch nicht wirklich liquide, aber ist schon eine gute Indikation, dass wir da knapp über 70 Euro pro Megawattstunde liegen. Und wenn man das Ganze dann inflationsbereinigt, sind wir da eigentlich locker wieder auf Vorkrisenniveau, was zumindest der Markt so erwartet. Ein Grund dafür ist, dass der Gaspreis auch zurückgegangen ist, aber nicht ganz so deutlich. Dort liegen wir jetzt für nächstes Jahr bei 45 Euro pro Megawattstunde statt 49 Euro pro Megawattstunde vor zwei Wochen. Der CO2-Preis ist recht stabil. Ja, wenn der Gaspreis runtergeht, heißt das, die Nachfrage geht auch weiter zurück. Wie sieht es aus eigentlich bei den Gasspeichern?
Ja, der Gasspeicherfüllstand sieht eigentlich ganz gut aus. Wir sind noch bei über 98%. Es wird aber ausgespeichert. Und vor allem ist die Temperaturprognose kritisch. So zeigt es zumindest einer dieser fünf Indikatoren auf der Bundesnetzagentur Screening-Seite an. Der war bisher eigentlich immer recht gut. Jetzt seit langer Zeit ist er auf Rot. Der Verbrauch ist immer oder wie in den letzten Monaten auch im mittleren Bereich.
Dann steigen wir jetzt aber ein in die News und natürlich auch wir müssen mit der Nachricht starten, die die Nachrichtenshows, Talkshows, Podcasts der gesamten letzte Woche dominiert haben, und zwar Urteil des Bundesverfassungsgerichts.
Ganz genau. Wir haben uns gedacht, wie groß nehmen wir es mit auf? Wir wollen jetzt gar nicht in die Begründung des Verfassungsgerichtes reingehen oder wie die Diskussion jetzt verlaufen ist, sondern auf die Folgen konkret für die Energiewirtschaft und vielleicht auch für die Industrie und die Unternehmen. Die erste Folge ist die Haushaltssperre und diese wirkt sich auf die Förderprogramme aus. Dort werden aktuell keine neuen Anträge mehr angenommen. Die, die schon eingereicht wurden, liegen auf Eis. Aber die Projekte, die schon einen Förderbescheid bekommen haben, die können wohl aufatmen. Da wird die Finanzierung sichergestellt werden, so die Zusage. Aber neu ist eben, dass man zum Beispiel, wenn man auf die Webseite der Förderung für die Energieeffizienz in der Wirtschaft geht, IEW, das sind diese BAFA-Module 1 bis 5, wenn man da drauf geht, dass da jetzt ein roter Banner erscheint und dort steht, die Auswirkungen des Bundesverfassungsgerichts werden geprüft und Annahmen sind derzeit nicht möglich. Also hier ein großes Fragezeichen, ne? Die zweite Folge ist, dass wir jetzt enorme Unsicherheiten haben bei den Maßnahmen, die die Energiepreise hemmen. Wir haben verschiedene Maßnahmen, die das tun. Zuallererst die EEG-Umlage, die ja über den KTF finanziert wird aktuell. Die wurde vor 2 Jahren abgeschafft. Steht jetzt ein großes Fragezeichen dahinter. Zum Zweiten die Zuschüsse zu den Netzentgelten. Die werden aktuell aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds finanziert. Und es war ja auch Teil des Strompreispakets für die Industrie, dass weitere Zuschüsse geplant sind in 2024. Aber Scholz hat ja jetzt die Woche in seiner Regierungserklärung angekündigt, dass die Energiepreisbremsen auslaufen sollen, der WSF womöglich geschlossen wird. Und da ist jetzt die Finanzierung eben auch unklar. Zum Dritten, die Strompreiskompensation wird auch über den KTF finanziert. Diese sollte ausgeweitet werden, auch in diesem Strompreispaket. Unklar, wie es hier weitergeht. Und der zweite Teil dieses Strompreispakets, die Stromsteuersenkung, die sollte auch über einen dieser beiden Fonds finanziert werden und steht jetzt ebenfalls in den Sternen. Also uns ist einfach aufgefallen, dass viele dieser Maßnahmen auf den Strompreis einzielen und wollten ja einfach noch herausstellen, welche das explizit sind. Und ja, dass, wenn hier keine Lösung gefunden wird, wir womöglich mit höheren Strompreisen zu rechnen haben. Die dritte Folge ist die Unsicherheit bei den geplanten Maßnahmen, die jetzt noch in der Pipeline sind. Und da meinen wir die Klimaschutzverträge beispielsweise, die ja jetzt in der Mache sind. Hier haben schon Verhandlungen stattgefunden, die erste Ausschreibungsrunde hat schon begonnen, aber hier wurden ja auch noch keinerlei Verpflichtungen eingegangen, sollten aber auch aus dem KTF finanziert werden und über diesen Dingen schwebt jetzt auch große Unsicherheit. Die Grundessenz ist, dass die Finanzierung für all diese Maßnahmen einfach jetzt nicht gesichert ist. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Wir wollten es einfach nochmal herausstellen, welche potenziellen Folgen es für die Unternehmen haben könnte. Aber ich denke, in den nächsten Folgen werden wir wahrscheinlich mehr wissen.
Genau. Also war eine große Nachricht allgemeiner Art, aber natürlich für den Energiewirtschaftsbereich und Energiewende eine besonders große Nachricht, weil natürlich vieles von dem, was hier auf dem Zettel steht, Hochlaufwasserstoffwirtschaft, dazu haben wir auch noch ein paar News dabei, mit vielen Anschubfinanzierungen angedacht sind und entsprechenden Subventionen. Und das steht jetzt alles in Frage, wie gut das jetzt noch transformiert werden kann. Zweite große Nachricht, zumindest in unserem Dunstkreis, besonders wichtig, war der Beschluss der B-Netz A zum § 14a des ENBGs. Haben ja auch schon oft darüber berichtet, die verschiedenen Punkte, die dort diskutiert wurden. Hier nochmal in aller Kürze, worum geht's? Es geht darum, wie geht man mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen um, also insbesondere Wärmepumpen oder Elektroautos, wenn ein Verteilnetz überlastet ist. Und damit kann in Zukunft auch zunehmend gerechnet werden, mehr Elektroautos, mehr Wärmepumpen, wenn dann beispielsweise günstige Strompreise an der Börse zu sehen sind, die auch an die Verbraucher weitergegeben werden, dann kann es natürlich dazu kommen, dass alle gleichzeitig laden und hier eine Überlastung des Verteilnetzes droht. Und hier bekommen jetzt die Verteilnetzbetreiber die Möglichkeit, eben diese Anlagen zu dimmen, also nicht komplett abzuschalten, sondern auf 4,2 kW zu dimmen in solchen Situationen. Dafür muss der Betreiber dann seine Verbrauchseinrichtung entsprechend mit diesen Steuerungseinrichtungen auch versehen, damit das auch wirklich funktioniert. Nach möglich auch einen separaten Zählpunkt, ist aber nicht zwingend erforderlich. Und natürlich muss die entsprechende Verbrauchseinheit auch beim Netzbetreiber angemeldet werden. Im Gegenzug sind jetzt die Netzbetreiber verpflichtet, also sofort entsprechend diese Anlagen anzunehmen, beziehungsweise auch den Anschluss zu gewährleisten und nicht zu sagen, es könnte knapp werden. Also die kommen jetzt sozusagen alle erstmal ins Netz und hier entsprechend auch eine vorausschauende und bedarfsgerechte Netzertüchtigung beziehungsweise Netzausbau zu betreiben.
Soweit ich es verstanden habe, ist auch eine Implikation entstanden zwischen, wenn Sie die Verbrauchseinrichtungen runterdimmen, dann haben Sie eine Pflicht, auch in dem Bereich dann schnellstmöglich einen Netzausbau voranzutreiben.
Genau, also grundsätzlich besteht ja ohnehin die Verpflichtung, das Netz auszubauen. Also es ist jetzt nicht sozusagen die Lösung, dass jetzt die ganze Zeit gedimmt wird, sondern es ist sozusagen nur eine Notfallmaßnahme, richtig?
Ja, okay.
Im Gegenzug können jetzt entsprechend die Netzentgelte reduziert werden für diese Verbrauchseinheiten. Und dort gibt es jetzt drei Optionen, wobei zwei davon schon ab 1. Januar nächsten Jahres dann gelten sollen. Entweder eine pauschale Netzentgeltreduzierung, sogenannte Modul 1. Hier gibt es dann 80 Euro pauschal und dazu noch eine Netzbetreiber individuelle Stabilitätsprämie. Oder es gibt entsprechend eine prozentuale Arbeitspreisreduzierung, dass dann hier dieser Arbeitspreis um 40%, also der Arbeitspreis von den Netznutzungsentgelten, um 40% gesenkt wird. Hier braucht man natürlich dann einen separaten Zählpunkt, sonst kann man ja sozusagen nicht diesen einzelnen Verbrauch dort bilanzieren. Und die dritte Option dann ab 2025 die zeitvariablen Netzentgelte, also für bestimmte Zeitfenster dann unterschiedliche Netzentgelte.
Und da ist die Idee, dass in einem Zeitfenster nachts, wo wenig Verbrauch ist, die Netzentgelte günstiger sind, damit diese Steuer, die Verbrauchseinrichtungen dann auch mehr angereizt werden, mehr in der Nacht zu laden als am Tag oder am Abend, wenn die Verbräuche höher sind.
Ja, so ganz einfach Tag-Nacht kann man das, glaube ich, nicht mehr sehen, weil es kann natürlich auch in den Zeiten sein, wenn im Verteilnetz, in diesem Verteilnetz besonders hohe Einspeisung von Photovoltaik ist, zum Beispiel mittags rum, könnte es ja dann auch sein, dass dann es besonders gut ist, hier auch dann zu laden, beispielsweise, weil dann in diesem Verteilnetz als solches dann hier entsprechend eine Netzentlastung vorweggenommen wird, ja.
Okay. Dann kommen wir zu einer zweiten nationalen Entscheidung vor knapp 2 Wochen. Ich glaube, es war ein Tag, nachdem wir unsere letzte Folge aufgenommen haben, hat der Bundestag das Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung verabschiedet. Das Gesetz hatten wir schon recht oft hier bei uns im Podcast, weil es Hand in Hand mit dem Gebäudeenergiegesetz ging. Es wurde auch immer zusammen diskutiert. Das eine hat sich direkt auf die Heizungen in den Gebäuden konzentriert und hier dieses Gesetz konzentriert sich auf die Kommunen und möchte, dass die Kommunen eine Wärmeplanung erstellen. Dazu verpflichtet es die Länder sicherzustellen, dass es die Kommunen dann eben auch tun. Und größere Kommunen müssen früher ran, kleinere Kommunen haben ein bisschen länger Zeit und ganz kleine Kommunen können dann eine abgespeckte Variante dieser Wärmeplanungen umsetzen. Was steht noch drinnen? Es wird Mindestziele für grüne Wärme in den Fernwärmenetzen geben. Und was ich auch einigermaßen beeindruckend fand, ist, dass neue Fernwärmenetze, die ab dem 1. Januar gebaut werden, schon eine Mindestquote von 65% erneuerbarer Wärme haben müssen.
Gut, dann eine Nachricht ganz anderer Art. Und zwar gab es eine Trilog-Einigung zur REMIT-Verordnung. Hier vielleicht nochmal ganz kurz, was REMIT eigentlich ist. Ausgeschrieben ist das die Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency. Und letztendlich geht es in dieser Verordnung um die Energiegroßhandelsmärkte. Das Ganze wurde das erste Mal geregelt 2011. Und hier soll sichergestellt werden, dass mit ausreichender Transparenz und Stabilität die europäischen Energiemärkte letztendlich reguliert werden. Also hier soll Insiderhandel und Marktmanipulation verhindert und bekämpft werden. Und deswegen gibt es hier die entsprechenden Instrumente, um hier entsprechend überwachen zu können. Und das Ganze geschieht über Acer. Acer ist ja sozusagen dieser Dachverband der Regulierungsbehörden, der nationalen Regulierungsbehörden. Und hier ist es jetzt so in dieser Einigung, dass Marktteilnehmer auch aus Drittländern in den Mitgliedstaaten der EU Vertreter benennen müssen. Und die müssen jederzeit Auskunft geben können, also dass sie einfach greifbar sind. Und auch Acer bekommt mehr Entscheidungsbefugnisse. Das heißt, sie können wirklich vor Ort Inspektionen durchführen, Auskunftsersuchungen starten und kann auch Zwangsgelder verhängen. Und also sie können wirklich jetzt vor Ort Räumlichkeiten betreten, Unterlagen einsehen, dort auch Unterlagen sich kopieren etc., um hier entsprechend Nachforschung zu machen und auch entsprechend die Personen dann befragen.
Ja, die Einigung in der REMIT-Verordnung ist jetzt der erste Baustein für die europäische Strommarktreform, wo man sich jetzt einigen konnte. Die restlichen Bausteine, die sind noch in Verhandlung. Wir haben aber eine zweite Einigung im Trilog, nämlich bezüglich des Gaspakets. Das Gaspaket besteht aus der Gasbinnenmarktrichtlinie und der Gasmarktverordnung, die beide aktuell novelliert werden, mit dem Ziel, erneuerbare Gase und Wasserstoff in die europäischen Energienetze zu integrieren. Und vor allem diese Gasbinnenmarktrichtlinie wurde heiß diskutiert, weil die EU-Kommission vorgeschlagen hatte, eine strikte Entflechtung der Netzbetreiber von Gas und Wasserstoff vorzunehmen. Das hätte bedeutet, dass Gasnetzbetreiber womöglich jetzt Wasserstoffnetze aufbauen, aber dann in naher Zukunft dann die Sparte für Wasserstoff dann ausgliedern müssten. Da war das Argument, dass ja da der Anreiz für die Umstellung auf Wasserstoff jetzt eigentlich gar nicht so groß ist, wenn man es dann schon wieder abgeben muss. Das Parlament hatte sich dagegen positioniert und hat sich jetzt im Trilog in diesem Punkt auch durchsetzen können. Das heißt, die Gasnetzbetreiber werden in Zukunft auch die Wasserstoffnetzbetreiber sein.
Also können sie sein. Also neue Marktakteure könnten ja auch eintreten. Ja.
Ja, stimmt. Hast du recht. Auch die Netzplanung wurde konkretisiert. Interessant hier ist vielleicht, dass auf der Verteilnetzebene ein integrativer Planungsansatz verfolgt werden soll, also mit Gas, mit Wasserstoff und auch mit Strom, dass man hier alle Energieträger berücksichtigen soll. Während auf der Fernleitungsnetzebene kann man die Planungsprozesse getrennt betrachten, also einen getrennten Planungsprozess für Erdgas und einen für die Wasserstoffnetze.
Ja, und damit durch die Wasserstoffnetze dann auch irgendwann mal Wasserstoff fließt, brauchen wir Wasserstoff. Und da gibt es auch eine schöne Nachricht. Und zwar hat die Hydrogen Bank, wir hatten schon berichtet, die erste Auktion gestartet, genommen am 23.11. Und hier geht es um die Wasserstoffproduktion, also abzugrenzen von potenziellen Wasserstoffimport. Das soll dann wohl auch in der zweiten Auktion nächsten Jahres ergänzt werden. Aber jetzt eben erstmal nur Wasserstoffproduktion. Insgesamt stehen da 800 Millionen Euro zur Verfügung. Die Einnahmen des CO2-Handels sollen da genutzt werden. Und die Bedingungen sind so, dass hier eben man einen festen Preis für 10 Jahre bieten muss. Man muss mindestens 5 Megawatt Elektrolyse dann an einem Standort haben. Und der zulässige Höchstpreis ist 4,5 Euro pro Kilogramm Wasserstoff. Und genau, da wird dann ganz normal diese Angebotskurve gebildet, das günstigste Angebot als erstes und so lange Zuschläge erteilt, bis die 800 Millionen Euro dann weg sind.
Ja, Ergänzung dazu, ich war letzte Woche auf der Hydrogen Week in Brüssel. Von der Leyen hat da ein Grußwort gehalten und ich glaube jetzt in der Auktion nächsten Jahres soll es jetzt nicht mehr 800 Millionen Euro sein, sondern man wird hochgehen auf gute 2 Milliarden Euro, die hier zur Verfügung stehen werden.
Genau, und da ist dann der Knackpunkt, dass eben auch hier Importe dann zugelassen werden, wenn ich es richtig weiß, ne?
Ja. Okay, apropos Importe, Scholz hat Meloni getroffen, also Staatschefin von Italien. Und sie haben einen Aktionsplan unterschrieben, in dem sie sich darauf geeinigt haben, dass eine Wasserstoffpipeline von Nordafrika über Italien nach Deutschland gebaut werden soll, beziehungsweise umgewidmet werden soll. Das Projekt heißt South Central Corridor und das Ziel ist, 10 Millionen Tonnen Wasserstoff bis 2030 über diese Route nach Deutschland zu transportieren.
Ja, da haben sich unsere österreichischen Nachbarn bestimmt gefreut, dass sie bei diesem Abkommen nicht dabei waren, weil ich glaube, es ist relativ schwierig, von Italien direkt eine Leitung nach Deutschland zu legen. Und da gibt es ja schon länger Pläne, hier gerade auch vom Verbund hier Importrouten über Italien zu machen und auch entsprechende schon Allianzen und Abstimmungen mit Bayern hier dann das zu verlängern. Aber es ist schön, wenn Scholz das dann direkt mit Giorgia Meloni regelt. Eine weitere Meldung im Bereich Wasserstoff kommt von VNG. Sie sagen, dass sie den ersten Liefervertrag für grünen Wasserstoff in Deutschland abgeschlossen hätten. Und zwar soll hier aus dem Energiepark Bad Lauchstädt die Raffinerie Total Energies beliefert werden. Und das ist schon recht konkret, weil der Spatenstich ist schon im Juni erfolgt. Also die Investition für den Elektrolyseur ist soweit durch. Und jetzt ist eben ein Kunde gefunden worden und vertraglich gesichert. Und das ist eben die Raffinerie. Dieser Kunde wird auch als Ankerkunde für das Projekt bezeichnet. Und tatsächlich soll hier Wasserstoff produziert und geliefert werden in der zweiten Jahreshälfte 2025.
Ja, spannend bei dem Liefervertrag wäre ja vor allem der Preis gewesen. Da wartet die ganze Branche drauf. Den haben sie aber nicht veröffentlicht. Energiepark Bad Lauchstädt ist ein Reallabor, das vom Wirtschaftsministerium gefördert wird. Und das Spannende ist, hier gab es eine gute Nachricht, also sie machen wirklich ernst, da werden Verträge unterschrieben. Bei einem zweiten Reallabor des Wirtschaftsministeriums, nämlich bei der Westküste 100, gab es eine nicht so gute Nachricht. Es werden Fördermittel wieder zurückgegeben von der Raffinerie Leuna. Sie hatte ebenfalls vor, eine Elektrolyse von 30 Megawatt zu bauen, wird das jetzt aber nicht tun, weil der Business Case für sie nicht aufgehen wird, so sagen sie. Womöglich liegt es daran, dass sie keinen passenden PPA gefunden haben oder auch die niedrigen Preise bei der THG-Quote könnten eine Ursache gespielt haben oder ihren Teil dazu beigetragen haben, hier für eine Raffinerie eben die Anreize runterzusetzen, nicht auf alternative Brennstoffe zu setzen. Für das Projekt Westküste 100 ist es ein Dämpfer, aber so wie ich es wahrgenommen habe, ist es ein Konsortialpartner, der eben hier austritt, aber das Projekt an sich geht weiter.
Dann noch eine kleine kuriose Nachricht und die kommt diesmal aus Finnland und zwar hat dort ein falsches Gebot von Kinect dafür gesorgt, dass am 24.11. über mehrere Stunden der maximale negative Preis sich am Markt eingestellt hat von minus 500 Euro pro Megawattstunde. Also dort gab es entsprechend wohl keinen Korrekturmechanismus und ein falsches Gebot hat dann den gesamten Markt durcheinander gewirbelt.
Gut, dann enden wir mit einer Ankündigung. Wir nehmen jetzt am Mittwoch auf. Morgen wird die COP28 starten. Das ist die 28. UN-Klimakonferenz. Sie wird dieses Mal in Dubai stattfinden. Und diese Klimakonferenzen haben eine lange Geschichte. Vor allem das Pariser Klimaabkommen wurde bei einer solcher Klimakonferenz beschlossen. Und jetzt steht eben an zu überprüfen, wie weit man gekommen ist, wie der Fortschritt bei den Klimaschutzbemühungen aussieht. Dafür reisen Tausende von Vertretern von knapp 200 Staaten nach Dubai, um das zu besprechen, neue Beschlüsse zu fassen und sich hier gegenseitig zu motivieren.
Kurz vor Schluss noch Personalie der Woche aus unserer Blase heraus. Und zwar wird es einen Nachfolger für den Vorsitz der Geschäftsführung von Amprion, aktuell Hans-Jürgen Brick, der Ende nächsten Jahres ausscheidet, und ihm wird nachfolgen Dr. Christoph Müller, der bis jetzt Vorsitzender der Geschäftsführung von Netze BW ist.
Sehr gut. Dann haben wir jetzt noch ein paar Lesetipps dabei. Ich würde anfangen mit dem Aktionsplan für Netze mit dem tollen Namen Grids, The Missing Link. Das ist ein Strategiepapier von der EU-Kommission, das sie veröffentlicht haben. Darin stehen 14 Maßnahmen, wie sie die europäischen Energienetze weiterentwickeln möchten.
Dann haben wir noch eine Studie von der Stiftung Wissenschaft und Politik, und zwar mit dem schönen Titel Geopolitics of Hydrogen, mit dem Fokus auf Technologien, Akteure und Szenarien bis 2040.
Und der letzte Lesetipp ist von McKinsey. Er heißt Global Energy Perspective 2023. Ein Update dieser Reihe.
Damit sind wir soweit durch. Natürlich alle Lesetipps in den Shownotes verlinkt. Und haben wir wieder was gelernt?
Haben wir wieder was gelernt.